Ja, wenn ihr ein bisschen die ältere Generation seid, frage ich mich, zu welcher Generation das ich gehöre. Was ich da repräsentiere. Aber um das geht es nicht heute Morgen. Wir sind voll noch in der Apostelgeschichte drin, in dieser Serie über leidenschaftliche Nachfolge. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, wie die erste Gemeinde funktioniert hat, was die erste Gemeinde hat ausgemacht. Wie eine enge Gemeinschaft die ersten Christen hatten, wie sie in der Lehre von Gottes Wort blieben und somit auch in der Anbetung. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wie wir dürfen als Gemeinde funktionieren, als FG Gwatto heute, dass sich da eigentlich nichts hat geändert. Darum möchte ich heute Morgen vor allem auf einen Aspekt mit euch darüber nachdenken, einen Aspekt anschauen, das ist Anbetung. Was kommt dir als erstes in Sinn, wenn du das Wort Anbetung hörst? Ich denke, Teil haben wir gesehen, was einem in Sinn kommen kann, ist Musik, sind Lieder. Aber wie würdest du jemandem, der nicht so ein geistlicher Experte ist, Anbetung erklären? Was es ist, was man dabei tut und was es eigentlich geht bei Anbetung. Irgendwie habe ich ein bisschen ein Geschlägel mit meinem Vater. Das Problem habe ich in Kenia nie gehabt, da habe ich kein Mikrofon gehabt. Meine Stimme wäre eigentlich laut genug, ich könnte das auch wegnehmen, aber lassen wir es mal. Ich denke, viele setzen Anbetung mit Gebet, mit Musik, mit Gottesdienst. Da findet Anbetung statt, wie heute Morgen, wenn wir zusammenkommen. Das ist etwas, was in der Gemeinde stattfindet. Anbetung geht irgendwo um Gott, das ist logisch, das begreifen wir. Aber die Frage ist das wirklich alles, was Anbetung ausmacht? Findet das nur im Rahmen der Gemeinde statt? Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen, auch wir Christen, vieles beschränkt, ein eingeschränktes Bild von Anbetung haben. Wie wir das fühlen. Dass es viel mehr darum geht, dass es viel um viel mehr geht, als wir uns eigentlich bewusst sind, was Anbetung ist. Vielleicht weniger in Theorie, vielleicht wissen wir, dass Anbetung nicht nur Gottesdienst und Musik und Gebet ist, aber in der Praxis sieht es manchmal ganz anders aus. Anbetung hat zuerst einmal zu tun, für wer oder für was wir leben. Bei Anbetung geht es um unser Leben. Was unser Leben ausmacht und wie sich das in unserem Alltag auch ausdrückt. Anbetung bezeichnet man die Verehrung von Gott. Und das ist ganz klar das Hauptziel, dass er geehrt wird, dass er gross wird. Schlicht und einfach, weil er Gott ist. Und auch für das, was er tut. Und diese Anbetung Gottes soll sichtbar werden bei allem, was wir tun und wo wir sind. Was wir mit unserem Leben repräsentieren. Der Rick Warren hat gesagt, wir sind geschaffen zur Anbetung. Und das ist nicht in erster Linie der Rick Warren, der das sagt. Die ganze Bibel zeigt uns, dass unser Hauptziel als Mensch eigentlich ist, Gott zu ehren. Gott Freude zu machen. Gott anzubeten. Unser ganzes Leben soll und darf Anbetung sein. Und um das geht es heute Morgen, um Anbetung im Alltag. Anbetung ist und darf nicht nur eine Sonntagssache sein. Ich habe immer gesagt, meinen Studenten in Kenia, es ist nicht so einfach, wie am Sonntag Christ zu sein. Speziell in der Gemeinde. Aber wie man es erlebt, vom Montag bis am Samstag, der kommt es darauf ab. Und der zeigt unser Leben, was uns wirklich prägt. Ob die Anbetung von Gott oder irgendetwas anderes. In allem, was wir sind und was wir tun, soll Gott geehrt werden. Soll er sichtbar werden in unserem Leben. Das ist das Ziel, das sollte unser Anliegen sein als Nachfolger von Jesus. Das sollte unsere Leidenschaft sein. Wie das praktisch aussieht, schauen wir heute zusammen an in Apostelgeschichte 3, Kapitel 3, Verse 1 bis 10. Und in dieser ersten Gemeinde in Jerusalem ist Gott angebetet worden. Nicht nur im Gebet, dass sie zusammen gebetet haben, sondern wir haben letzten Sonntag gesehen, auch wie sie miteinander umgegangen sind. Dass das Gott geehrt hat. Die Hilfsbereitschaft, der Zusammenhalt, den sie hatten. Und der Text heute zeigt uns, dass aber die Anbetung nicht irgendwo in der Gemeinde ist bleiben stecken. sondern dass die Anbetung ist weitergegangen im Alltag von diesen Christen. Anbetung darf nie einfach nur in der Gemeinde stattfinden. Anbetung darf und soll in der Gemeinschaft der Christen anfangen. Wenn wir hier zusammenkommen, wie heute Morgen, da fängt die Anbetung an. Aber sie soll dann im Alltag weitergehen. Sie muss Kreise ziehen in unser ganzes Leben hinein. Sonst, ja, redet man vom Sonntagschristsein. Oder am Sonntag, da wissen wir, da beten wir, da sind wir brav. Aber durch die Woche spielt es nicht so eine Rolle. Ich habe mir überlegt, wenn man das auf die Ehe übertragen würde. Stell euch mal vor, ihr würdet eure Ehe nur spezielle Tage feiern oder leben. So, natürlich am Hochzeitstag, am Valentinstag, vielleicht noch am Muttertag. Aber den Rest des Jahres würdet ihr leben, wieder nicht verheiratet werden. Also, aus Männern würde es auf einmal Schürzenjäger geben und Frauen würden sich sonst verlieren. Wie würden echt Ehen so aussehen? Dort ist es klar, entweder bin ich verheiratet oder ich bin es nicht. Und genau das, um das geht es auch bei Anbetung. Anbetung und Alltag gehören zusammen. Und wir dürfen sie nicht getrennt werden. Sonst gibt es irgendetwas Unlogisches. Etwas Unnatürliches, würde ich sogar sagen. Neues, als Christen soll alles, was wir sind und tun, Gott ehren. Und das ist Anbetung, wie sie Gott möchte. Ich möchte mit euch aus unserem Text drei Sachen anschauen, heute Morgen, was Anbetung beinhaltet. Und wie das dann unseren Alltag prägen kann, wie Anbetung in unserem Alltag ganz praktisch werden kann. Und das Erste, was wir sehen, was wir vielleicht viel Anbetung nicht damit in Verbindung bringen, ist zu sehen. Anbetung ist sehen, ist schauen. Wir gehen unseren Text, Apostelgeschichte 3, von Vers 1 bis 5. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, «Sieh uns an!» Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Für mich ist es interessant, bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass die Begegnung nicht in der Gemeinde stattgefunden hat, auch nicht im Tempel, sondern irgendeinem Ort dazwischen, an einem öffentlichen Ort. Wo viele Leute sind durchgelaufen, es war für Betrieb dort, und genau das sollte Anbetung sein. Anbetung sollte nicht im Verborgenen stattfinden, nicht hinter sicheren Mauern, sondern da, wo wir sind, in unserem Alltag. So und nur so kann Gott sichtbar werden durch unser Leben. Petrus und Johannes waren auf dem Weg in den Tempel zum Gebet. Das war ihnen wichtig, auch das Gebet mit anderen. Wie sie sind regelmässig da. Immer wieder sind sie in den Tempel gegangen zum Gebeten. Sie wollten Gott begegnen im Gebet. Um das ist es nicht gegangen. Sie wollten sich auf ihn ausrichten, oder mit anderen Worten, sie wollten Gott sehen. Sich immer wieder auf ihn ausrichten und sich bewusst werden, wer der Gott ist. Das war ihre Motivation. Darum haben sie sich auf den Weg gemacht. Darum sind sie auch dem gelähmten Mann begegnet auf ihrem Weg. Anbetung hat viel mit Sehen zu tun. Etwas möchte ich noch klar sagen. Obwohl unsere Anbetung Gott ehrt, ist Gott nicht abhängig von unserer Anbetung. Gott wird anbetet, ohne Unterlass im Himmel. Ob wir dazu einsteigen in die Anbetung oder nicht, das spielt in dem Sinn für Gott nicht eine Rolle. Aber wir brauchen Anbetung in unserem Alltag, damit uns immer wieder bewusst wird, wer Gott ist. Es gibt so viel in unserem Alltag, wo unser Blick will, auf verschiedene Sachen lenken. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich kann manchmal am Morgen beten und eine Stunde später habe ich Gott schon wieder vergessen. Und darum brauchen wir Anbetung in unserem Alltag, die uns immer wieder die Augen öffnet für Gottes Wirklichkeit. Dass wir immer wieder uns ausrichten auf ihn. Darum sind die Apostel unterwegs zum Tempel. Und ich hoffe, das ist auch der Grund, warum wir in der Gemeinde zusammenkommen. Für uns auf Gott auszurichten, für ihn zu sehen. Aber Anbetung tut noch etwas mehr. Sie öffnet nicht nur unsere Augen für Gott. Sie öffnet unsere Augen für unsere Mitmenschen. Auf einmal schauen wir Menschen mit anderen Augen an. Für ihre Nöte, für ihre Bedürfnisse. Da, wo Menschen kämpfen, auf einmal, wenn wir Gott anbeten, sehen wir auf einmal Menschen mit Gottes Augen. Wir können nicht Gott von Herzen anbeten, sehen, wer er ist und dabei unsere Mitmenschen übersehen. Weil Gott Menschen wichtig sind. Und wenn uns Gott wichtig ist, müssen auch uns wieder Menschen wichtig werden. Sünde macht uns immer blind für unsere Mitmenschen. Irgendwo benebelt Sünde unsere Sicht. Aber die Anbetung öffnet unsere Augen für unsere Mitmenschen. Ein Bibelausleger hat geschrieben, Gottes Liebe und Menschenliebe geht Hand in Hand. Genauso wie man Anbetung nicht aus dem Alltag trennen kann, kann man die zwei nicht trennen. Und es ist interessant, dass der Johannes, der bei dieser Begegnung ja, ist dabei war, wenn man 1. Johannes 4 aufschlägt, 1. Johannes 4, Vers 20, sagt der Johannes eigentlich genau das. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Anbetung hat damit zu tun, wie wir Gott sehen, aber nicht auch, wie wir einander sehen. Echte Anbetung lässt uns andere Menschen sehen, wie sie Gott sieht. Es ist wie eine Brille, wir bekommen wie Brille von Gott und schauen auf einmal andere ganz anders an. Und das hilft uns, auch gerade als Gemeinde, unsere Vision nach bei Gott und nach bei den Menschen Wirklichkeit zu werden. Wenn wir immer wieder Gott sehen und dadurch auch andere Menschen sehen. Und so kommt Anbetung in unseren Alltag hinein. Ich weiss, es ist nicht immer ganz einfach für mich, oder vielleicht nicht nur für mich, auch für einige von euch, Sonntagmorgen. Man ist vielleicht etwas spät aufgestanden. King, ja, tun nicht so schnell, wie sie vielleicht sollten, sie etwas herumtrödeln. Und eigentlich sollte das Herz vor Anbetung langsam stattfinden. Und dann ist man etwas knapp unterwegs. Jetzt hat man einen im 50er, der noch 30 fährt, oder? Kennt ihr das? Dann wird aber Anbetung in meinem Herz relativ klein, oder? Also es ist nicht immer ganz einfach, aber ich bin eigentlich unterwegs, ja, für Gott anzubeten und jetzt habe ich noch so eine Schlarpe vor mir, oder? Und das gibt einen Konflikt. Und solche Konflikte haben wir immer und immer wieder in unserem Alltag. Beim Petrus ist das anders. Und ich will von Petrus lernen. Er lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Er ist unterwegs mit dem Johannes im Tempel. Und jetzt wird er angequatscht von einem Bettler. Ich weiss nicht, wie gerne ihr von Bettler angequatscht werdet. Manchmal habe ich einfach etwas gegeben, dass ich schnell weitergehen kann, oder? Und dass ich auch nicht mit diesen Leuten beschäftigen muss. Aber Petrus nimmt sich Zeit, um dem Menschen zu begegnen. Er schaut ihn an. Ganz, ganz klar, ganz, vielleicht sogar intensiv. So ein bisschen unangenehm, oder? Und er sagt zu dem Mann, schau mich auch an. Schau, wer ich bin. Warum? Es geht um Beziehung. Der Petrus baut eine Beziehung auf von Mensch zu Mensch. Sehen ist nicht nur eine visuelle Sache, sondern ist vor allem auch eine Herzenssache. Das, was uns im Herz stattfindet. Und bei Gott sehen geht es ja um genau das Gleiche. Ich weiss nicht, wie manche von uns wirklich sagen, ja, Gott mit meinen Augen gesehen. Aber wir sehen ihn mit unserem Herzen. Und das schafft Anbetung in unserem Alltag, dass wir auf einmal Menschen mit unserem Herzen sehen. Zugleich überwindet der Petrus so der Graben zwischen Geber und Bettler. Er überwindet die Hierarchie von oben und unten, von reich und arm, die dann zumal nicht klein war, die noch heute nicht klein ist. Für die meisten Menschen, die auf dem Weg waren, im Tempel, war so ein Bettler einfach eine ergebige Gelegenheit, ein Mittel zum Zweck, für die religiöse Pflicht zu erfüllen. Das hat zum Gottesdienst gehört, das hat Almosen gegeben. Aber wegen dem hat man diesen Menschen nicht anschauen. Man hat sich nicht mit diesem Menschen auseinandersetzen. Aber Petrus hat diesen Menschen angeschaut und er wollte auch von diesem Menschen gesehen werden. Weil Petrus schon hat Gott gesehen, Jesus, der Auferstandene, sieht er jetzt in diesem Menschen nicht nur einen Bettler, sondern einen Menschen, der im Bild Gottes ist geschaffen worden, wie er selber war. Und um das geht es immer wieder. Wenn wir Menschen so sehen, wie Gott sie sieht, ehren wir unseren Schöpfer. Weil ja genau der Schöpfer eben auch das Gegenüber hat geschaffen. Sonst, das ungewöhnliche Verhalten von Petrus weckt das Interesse und die Hoffnung in diesem Gelähmten. Er hat gemerkt, das ist etwas anderes. Jetzt gibt es einen fetten Batzen. Oder? Vielleicht hat er den Hut noch ein bisschen hergeschoben mehr oder was auch immer. Aber er ist erwartungsvoll geworden. Und das passiert auch, wenn Anbetung eben passiert in unserem Alltag. Wenn Menschen sehen, wie wir mit Gott unterwegs sind, werden sie auf einmal fragen sie sich, was geht da ab? Das Interesse von anderen wird geweckt, wenn wir Gott Raum geben. Auch in unserem Alltag. Wenn die merken, da ist etwas anderes. Anbetung ist gesehen. Aber dort hört die Anbetung nicht auf, wie wir jetzt gerade werden sehen in unserem Text. Anbetung ist etwas Aktives und etwas ganz Praktisches. Aus dem Gesehen soll nämlich, das Gesehen soll nämlich zum Handeln führen. Dass wir auch aktiv werden. Ich weiss nicht, hoffentlich sehen es die oben auch. Mir gefällt der Cartoon da. Vielleicht sehen es nicht alle, aber da ist ein Pastor, oder? Wo gerade der Charles, also der Karl, oder? Gerade tauft. Und er sagt ihm, alles, was jetzt unter das Wasser geht, gehört Gott. Und Karis sind ja nicht blöd, also strecken sie ihren Sportmann einfach raus, oder? Dann war das nicht unter dem Wasser gewesen. Vielleicht redet es zu uns, weil es manchmal ein bisschen den Kern trifft, oder? Wir sagen, wir geben Gott unser ganzes Leben. Stimmt das wirklich? Sind wir bereit, alles für Gott zu geben, was er uns hat gegeben? Aber bei Anbetung ist gegeben, greift das natürlich zu kurz. Es geht um mehr. Viele tun bei gegeben, denken wir sofort, vielleicht vor allem der Schweizer, an Geld. Und nicht an Anbetung. Und ich denke, da muss ein Umdenken stattfinden. Bei uns. Dass es beim Geben nicht in erster Linie um Geld geht als solches, sondern vielmehr, dass Gott geehrt wird. Um Anbetung. Klar, Geld beinhaltet gebende Anbetung auch. Wie ich schon gesagt habe, wir können nicht sagen, dass unser ganzes Leben Gott gehört, aber zur Sparte unter dem Kopfkissen, das Goldfränchen gut im Schaft versteckt oder so, das, dort hat Gott nichts zu sagen. Ich denke, das wär nicht ehrlich. Aber unser Text zeigt, dass wir immer etwas zu geben haben als Nachfolger von Jesus. Wo Gott ehrt, auch wenn wir knapp bei Kasse sind, auch wenn Ende Geld und immer noch viele Monate vor uns ist. Es geht nicht um das. Weil so ist es dem Petrus und Johannes auch gegangen, wenn wir lesen, was Petrus sagt im 6 und 7. Apostelgeschichte 3, 6 und 7. Petrus sagt da, da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Das geht uns manchmal schon so, oder? Haben wir nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Vielleicht denken jetzt einige, cool, so möchte ich auch geben. Das kostet nichts und es geschehen noch Wunder, oder? Das tangiert mein Portemonnaie nicht und Lami können dann sogar laufen. Aber ich denke nicht, dass es so einfach ist. Das ist nicht die Botschaft von dieser Geschichte. Nicht aus diesem Grund steht die Geschichte in der Bibel. Der Petrus ist selber ohne ein grosses Risiko eingegangen. Ich weiss nicht, wie viele von uns der Mut hat, so etwas zu machen. Jemandem die Hand zu geben und zu sagen, hey, stang auf im Namen von Jesus. Also gerade in unseren Kreisen, in unseren Gemeinden sind wir da eher ein bisschen vorsichtiger, oder? vielleicht würden wir kaum wagen, dafür zu beten. Der Petrus hat viel aufs Spiel gesetzt, vor allem sein Ruf, seine Glaubwürdigkeit. Aber er hat das gegeben, was ihm Jesus hat anvertraut. Der Punkt, der viel wichtiger ist, ist ein anderer. Ob geben Anbetung ist oder nicht, entscheidet nicht, was wir geben oder wie viel wir geben, sondern mit welcher Herzenshaltung wir geben. Mit welcher Motivation wir geben. Das ist viel wichtiger. Was ist unsere Motivation, wenn wir geben? Der Unterschied ist, ob wir sie in unserem Namen machen oder ob wir im Namen von Jesus geben. Und da möchte ich das ein bisschen genauer anschauen mit euch, was heisst im Namen von Jesus geben. Warum sagt Petrus, ich gebe, was ich habe, im Namen von Jesus? Wenn wir im Namen von Jesus geben, erinnert das uns an drei Tatsachen, wo gewöhnliches Geben zur Anbetung macht. Nummer eins, alles, was wir geben können, haben wir zuerst selber empfangen. Es gibt nichts, wo wir geben können, auch nicht Geld, auch nicht Zeit, auch nicht praktische Hilfe, auch nicht Wissen, auch nicht unsere Fähigkeit einsetzen, wo wir nicht schlussendlich von Gott bekommen. Alles, was wir an Gott geben, was wir einander geben, hat schlussendlich Gott uns geschenkt. Schon mal dadurch, dass er uns geschaffen hat, dass er uns das Leben geschenkt hat. Das ist etwas, ein grosser Unterschied zwischen hier und auch, was ich in Kenia erlebt. Die Leute haben immer wieder danken für ihr Leben. Ich denke, hier nehmen wir das Leben meistens einfach selbstverständlich. Wir stehen morgen auf, es ist einfach so. Aber durch das, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, hat er uns auch die Möglichkeit gegeben, etwas weiterzugeben. Etwas einzusetzen. Gott verlangt nicht von uns, dass wir Sachen geben, die wir nicht haben. Aber er möchte, dass wir das einsetzen für ihn, was er uns anvertraut hat. Dass wir können Gott nichts zurückgeben, müssen wir auch nicht. Aber wir dürfen das einsetzen, was er uns schon gegeben hat. Ich habe eine Geschichte gehört, also es ist eigentlich nicht wirklich eine Geschichte, es ist ein Witz, aber ich habe nicht gewusst, ob man einen Witz darf sagen im Gottesdienst, aber es ist ein Witz, von Wissenschaftlern. Wissenschaftler waren mit Gott im Gespräch und haben Gott gesagt, Gott, wir brauchen dich nicht mehr. Wir können dich abschaffen. Und Gott hat gesagt, warum? Die Wissenschaftler haben gesagt, wir können jetzt selber Menschen machen. Wir werden dir jetzt beweisen, dass wir die nicht mehr brauchen. Wir machen jetzt auch wie hier aus Erde Menschen. Und Gott hat gesagt, gut, fährt an, ich schaue zu. Und dann haben sie da anfangen, auf die Erde zusammenschaufeln, hat Gott gesagt, halt mal, nein, das ist meine Erde. Die habe ich geschaffen, ihr müsst schon für eure eigene Erde suchen. Mit anderen Worten, es gibt nichts, wo wir Gott geben können, was er nicht zuerst gemacht oder uns gegeben hat. Das Zweite ist, beim richtigen Geben geht es um Jesus und nicht um uns. Beim Geben, was auch immer wir geben, geht es nicht darum, dass wir gut dastehen, dass wir im Rampenlicht sind, dass wir Anerkennung bekommen. Es geht nicht darum, dass wir uns profilieren, sondern es geht darum, dass Jesus gross wird. Es geht nicht um unseren Namen beim Geben, sondern es geht um seinen Namen. Dass durch unser Geben sein Name verherrlicht wird. Und dann ist es Anbetung. Dann gebe nicht ich eigentlich als Karriere erster Linie, wenn ich etwas in Opferstock lege oder egal wie ich gebe, sondern ich gebe, dass Jesus gross wird. Ich gebe eigentlich an seiner Stelle, könnte man sagen. Und das Letzte, Geben im Namen von Jesus erinnert uns an unsere Begrenztheit und Gottes Kraft. Der Petrus hat haargenau gewusst, dass er nicht aus eigener Kraft den Gelähmten heilen kann. Petrus war das klar. Aber er hat gewusst, wer Kraft hat, wer es kann. Und darum gibt er im Namen von Jesus. Was Menschen wirklich brauchen, nachdem sich Menschen wirklich sehnen, das können wir den Menschen nie geben. Aber wir kennen den, der es hat. Wir kennen den, der es geben kann. Glauben. Hoffnung im Leben. Vergebung von Schuld. Antworten auf tiefe Lebensfragen. Trost, echter tiefer Trost, all das können schlussendlich nicht mehr geben an den Menschen, sondern nur Jesus. Das hat Petrus gewusst, darum hat er im Namen von Jesus den Gelähmten geheilt. Wenn wir so im Namen von Jesus geben, wird geben wirklich Anbetung. Weil Gott so geehrt wird. Da geht es nicht um mich, dass ich im Zentrum stehe, sondern dass Jesus im Zentrum steht, bei einem solchen Geben. Und so können wir jeden Tag geben und nicht nur Geld. Wir können Zeit geben, wir können ein offenes Ohr geben. Und die Menschenleben werden verändert. Und Anbetung kommt in unseren Alltag hinein. Ich finde es faszinierend, wie Petrus nach seinen Worten stang auf und gang um, dem Mann sofort hilft, aufzustehen. Seine Hand ausstreckt, ihn nimmt und dem Mann hilft, einen Glaubensschritt zu machen. Petrus tut nicht nur eben etwas sagen, sagt einfach, ja, stang auf im Namen Jesus und geht weiter. Er hilft dem Mann sogar, das Geschenk zu empfangen. Er macht ihm quasi das Nehmen einfach. Und ich habe mich gefragt, ob wir das als Christen auch gerade hier in unserer Gemeinde einen Menschen auch einfach machen, zu empfangen, wenn wir ihnen etwas geben. Oder ob vielleicht manchmal unsere Hürden zu hoch sind, unsere Kriterien, wie wir geben oder wem das wir geben. Hat er das überhaupt verdient oder könnte es dann nicht missbraucht werden? Oder der Petrus hat das nicht gedacht. Er hat gegeben und hat sogar geholfen, dass der andere kann nehmen kann. Zu unserem Glück ist da Gott anders. Gottes Kriterien sind nicht so hoch. Wir dienen einem grosszügigen Gott. Einem Gott, der überfließt von Gnade und Liebe für uns und für alle Menschen. Gott hat uns, besonders in der Schweiz, viel anvertraut, viel gegeben, damit wir Engel weitergeben können. Damit sein Name gross werden kann, damit wir einander helfen können innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Die Frage ist einfach, ob wir das nutzen. Oder was uns auch hindert, können so grosszügig sein wie Gott. Vielleicht ist es zum Teil die Angst, dass wir dann eher zu wenig hätten. Dass es nicht mehr reicht. Wir müssen ja, als Schweizer haben wir immer auch das Denken, oder? Wir müssen ja uns absichern für das Alter, oder? Ehemaliger Missionsleiter hat mal gesagt, viele Missionare, die vertrauen Gott, solange sie im Dienst sind, dass sie Gott versorgt mit dem, was sie brauchen. Aber für im Alter vertrauen sie ihm dann nicht mehr. Darum wollen sie schon noch etwas auf die Seite tun. Aber das gilt vielleicht nicht nur für Missionare. Ich denke, es gibt viele unnötige Gründe, die uns zurückhalten, eigentlich zu geben. Das geben auch, was Gott uns hat anvertraut. Gerade in einem Land wie bei uns heute ist der Umgang mit Geld ein starkes Zeichen, was uns wirklich wichtig ist in unserem Leben. Was unser Leben wirklich regiert. Und ich denke, es ist gut, wenn wir die Frage uns immer wieder einmal stellen. Widerspiegelt mein Umgang mit Finanzen, mit meinen Ressourcen, meine Beziehung zu Gott? Wird da etwas sichtbar, dass ich mit Gott unterwegs bin? Ich denke, von Zeit zu Zeit dürfen wir uns immer wieder die Frage stellen. Damit wir nicht nur sagen, wir beten Gott an, aber in Wirklichkeit steht zuerst das Geld. Oder es kann etwas anderes sein. Der Louis Giglio hat mal gesagt, wir beten immer etwas an, weil wir so geschaffen sind. Anbetung heisst, das, was mir am wichtigsten ist in meinem Leben, das, was der erste Platz hat in meinem Leben, das, was ich wirklich ehre, das bete ich an. Klar ist, dass es Gott sein soll. Die Frage ist, ob es in unserem Leben immer wirklich Gott ist. Oder ob manchmal nicht auch materielle Sachen reinkommen, die uns von richtiger Anbetung irgendwo wegziehen. Anbetung ist gesehen und geben. Aber Anbetung, wenn wir das machen, wenn wir sehen, ein Auge haben für unsere Mitmenschen, wie wir so im Anspiel haben gesehen heute Morgen, wenn wir geben, was Gott uns hat anvertraut, dann kommt Staunen rein. Anbetung heisst auch Staunen. Und wenn wir unseren Text fertig lesen, noch von Vers 8 bis 10, sehen wir etwas von dem Staunen, das Anbetung Staunen ist. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anderes war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. In diesen Versen lesen wir, was passiert oder was Anbetung in unserem Alltag bewirkt. Was daraus entsteht. Wenn wir Menschen mit Gottes Augen sehen und geben, was Gott uns hat anvertraut, dann kommt Staunen auf durch das, was er passiert. Wie Gott auf das reagiert, was Gott daraus macht. Und solche Anbetung lässt Menschen hüpfen und Gott loben. Vielleicht nicht immer sofort und nicht überall, aber immer wieder. So, sie lässt sogar uns selber staunen und verwundert sein. Wenn Anbetung im Alltag passiert, kommen plötzlich beide Nachfolger von Jesus und Skeptiker in Erklärungsnot, weil Gott in den Alltag eingreift. Auf einmal wird Gott sichtbar. Anbetung sprengt den Rahmen vom Gewöhnlichen, vom Natürlichen, weil der unsichtbare Gott Raum bekommt und in unsere sichtbare Welt eingreift und erfahrbar wird. Plötzlich spürt man etwas von diesem Gott, dass es mehr gibt. Ich denke, etwas vom Gefährlichsten, was uns als Christ, als Nachfolger passieren kann, ist, dass wir nicht mehr staunen über Gott. Dass wir irgendwo die Faszination verlieren. Gott wird so normal. Er ist einfach immer da. Meistens fängt es damit an, dass wir versuchen, immer alles zu erklären. Auf alles eine Antwort zu haben, oder? Weil schliesslich haben wir ja die Bibel, da findet man eh immer alles. Ich denke, in der Bibel finden wir alle Antworten, die wir wirklich müssen wissen. Aber sie sagt uns nicht immer alles, was wir gerne wüssten. Es gibt Sachen, wo auch die Bibel schweigt darüber. Und das ist okay. Aber nicht für uns. Wir versuchen irgendwo Gott einzuordnen. Wir versuchen ihn fassbar zu machen oder sogar zu manipulieren. Zum Teil, wie wir beten, auf eine ganz besondere Art. Wir brauchen verschiedene Formeln und wir denken, wenn wir das so oder so beten, wenn wir das und das noch sagen, dann muss der Gott sporen. Dann kommt es dann irgendwie schon gut, wie nichts wette. Vielleicht nicht unbedingt, wie es Gott wett, aber wie nichts wett. Und so ziehen wir Gott auf unsere Ebene an. Und die Staunen bleibt irgendwo auf der Strecke. Weil Gott wird einfach wie ein Freund, wie einfach einer von uns. Und damit wird hier Anbetung im Alltag nicht mehr gelebt. Aber Gott ist zum Glück grösser. Je mehr wir ihn suchen, sei das in der Gemeinde, beim Bibellesen, je mehr wir ihn sehen, desto mehr werden wir staunen, wer er ist. Wir werden nie können ganz begreifen, wie gross Gott ist. Für das ist einfach unser Verstand zu klein und ich will da niemandem zu nachtreten. Aber unser Verstand kann Gott nicht fassen. Wie bei unserem Bettler. Wenn wir von staunen, führt das in die Anbetung hinein. Vielleicht hat der Bettler nach seinem heiligen Petrus so Danke gesagt, aber von dem lesen wir hier nichts. Weil der Petrus hat schliesslich das, was er gegeben hat, auch nicht in seinem Namen gegeben, im Namen von Jesus. Aber was der Bettler hat da? Er hat Gott gedankt. Er hat Gott die Ehre gegeben, dass er ist umgesprungen, seine neuen Fähigkeiten gebraucht und auch mit Wort wirklich Gott hat erhoben. Ich denke, er ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Er hat sich nicht überlegt, er ist so im Staunen innen gewesen, er hat sich nicht überlegt, was jetzt andere denken, wenn er da rumhüpft. Und einfach Gott lobt. Er hat nicht gedacht, was ist jetzt angebracht? Ja, wie soll ich mich verhalten? Er hat den Staunen völlig rausgelassen. Er war von dem ergriffen und hat es da an einem öffentlichen Ort. Und das hat weitere Kreise gezogen. Seine öffentliche Anbetung hat dann auch die anderen Menschen, die das haben mitbekommen, aufmerksam werden und denken, hey, was geht da? Was läuft? Sie haben den Mann gekannt. Sie haben gewusst, Das ist der Bettler, der immer dort war. Vielleicht haben viele von denen ab und zu mal ein Schäkel hergeschmissen oder, und sind einfach weitergegangen. Auf das Mal läuft er. Und er läuft nicht nur. Er hüpft wie ein Kalb, der nach dem Winter das erste Mal wieder auf die Weide rauskommt. Hat er so Kalber schon mal gesehen? Oder auch Kühe? Die drehen völlig durch, oder? Dem Mann geht es gleich. Das passiert bei Anbetung im Alltag. Also wir müssen uns nicht komisch benehmen. Aber Freude, etwas von Freude kommt durch. Und bei diesem Mann sehen wir, wenn wir über Gott staunen, führt es uns ins Danken hinein. Für das, was Gott tut. Und das Danken führt uns wieder in den Lobpreis hinein. Und das nicht in erster Linie in der Gemeinde, sondern immer gerade da, wo wir Gott begegnen, wo wir sein Eingreifen erleben, wo wir über ihn staunen können, eben gerade in unserem Alltag. Stellt euch mal vor, wie tragisch das wäre, wenn Anbetung in unserem Leben nur in der Gemeinde stattfinden würde. Oder wie tragisch das ist bei den Menschen, wo das so ist. Wo Anbetung im Alltag irgendwo keinen Platz hat. Nur mehr gemein oder an bestimmten Zeiten, wenn man gerade die Bibel liest oder eben betet, wenn das alles ist. Oder sonst fragt euch mal, wie viel Zeit pro Tag verbringt ihr in der Gemeinde oder im Gebet? Und wenn das alles war, eine Anbetung in unserem Leben, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dann ist es sehr beschränkt. Und wie sollen so Menschen mit Gott in Kontakt kommen, wenn sie durch unser Leben nicht sehen können, wie wunderbar, wie herrlich der Gott ist. Und um das geht es ja bei Anbetung. Anbetung gehört in unseren Alltag. Weil alles, was wir als Christen sind und tun, soll Gott ehren. Das ist unser Ziel. Dafür hat uns Gott geschaffen. Und wir haben gesehen, so drei Schlagwörter heute Morgen. Anbetung ist gesehen. Auch wenn wir uns Zeit nehmen, für zu beten. Für uns auf Gott auszurichten. Dass wir auf Gott schauen und er auch unsere Menschen, unsere Mitmenschen ganz anders anschauen. Anbetung ist gegeben. Wenn wir das, was er uns hat anvertraut, für ihn einsetzen. Weitergeben. Egal was es ist. Und Anbetung ist staunen. Immer wieder staunen über das, wie Gott ist und wer er ist. Und auch über das, was er tut, was er will tun. Wenn Anbetung unseren Alltag immer mehr bestimmt und prägt, kann ich euch nicht versprechen, dass ihr auch seht, lass mich auf das Mal gehen. Das Wunder in dem Sinn passieren, in eurem Umfeld. Aber mindestens, was ich versprechen kann, ist, dass Herzen von anfangen zu hüpfen. Euer eigenes Herz, das immer wieder wird fasziniert sein von Gott. Vielleicht gerade beim Abwaschen. Vielleicht irgendwo beim Putzen. Beim Arbeiten, egal bei was. Und somit dann auch die Herzen von Menschen berührt werden, die mit uns in Kontakt kommen, die uns begegnen. Anbetung im Alltag entzündet unsere Leidenschaft für Gott und dann auch unsere Liebe für andere Menschen. So bringt es uns nahe zu Gott und nahe zu den Menschen. Ich möchte euch für die Woche einen Vers mitgeben. Ich habe das jetzt noch nie gemacht, aber er wird sicher nächsten Sonntag nicht abgefragt, oder vielleicht könnt ihr Frank machen, sagen, hey, habt ihr den Vers gelehrt? Einfach als Ermutigung, als Vertäufung, er ist auch im Flyer aus Kolosser 3,13, auch für mich tut der Vers wirklich perfekt zusammenfassen und aussagen, was eigentlich die Botschaft von diesem Morgen war. Kolosser 3,17 sagt, alles. Und ich denke, wenn hier alles steht, dann meint der Paulus hier alles. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich wünsche euch, dass euch der Vers oder uns alle der Vers begegnet und uns etwas immer wieder erinnert, dass Anbetung in den Alltag gehört. Und dass das, wie wir leben, dass Anbetung eben nicht nur eine Form ist, sondern ein Lebensstil. Ich werde noch beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns liebst, dass du uns siehst Und dass du darum Jesus auf die Welt hast geschickt, für uns zu erlösen und für uns den Weg wieder aufzutun, zurück zu dir. Dass wir so auch feig werden können, dich in unserem Alltag zu ehren und dich anzubeten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns allen in der kommenden Woche hilfst, dass der Vers von Kolosser 3,17 immer mehr darf Realität werden in unserem Leben. Dass so wie wir leben, in dem, was wir tun, was wir sind, dich wieder spiegeln können. Und dass du so darfst geehrt werden durch unser Leben. Dass wir unsere Mitmenschen dürfen sehen, dass wir geben können, was du uns anvertraut hast. Und dass wir auch immer wieder dürfen staunen über dich, über das, was du tust. Vater, bitte hilf uns wirklich, das zu tun, was wir gehört haben, das umzusetzen und dass wir dich mehr und mehr in unserem Alltag erleben dürfen. Danke, kommst du mit uns in die Woche. Danke, bist du immer dabei und dürfen wir dich jederzeit anbeten und dich erleben.